werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Das ist der Predigtext, den Miriam in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst ausgesucht hat. Und nicht der Losungstext. Es ist auch nicht die Jahreslosung. Und er meint am ersten Sonntag im Jahr, bitteschön, nehmen wir doch die Jahreslosung. Was ich aber spannend finde an diesem Text, ist, dass ich mit dem, was Miriam beschäftigt hat, eine Suchbewegung entdecke. Nämlich eine Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Eine Auseinandersetzung mit biblischen Texten und der Frage ihrer Bedeutung und Bedeutsamkeit. Lukas 21, das ist der Kontext, in dem diese Verse, die ich gerade gelesen habe, stehen. Lukas 21, das ist das Kapitel, in dem Jesus seinen Jüngern die kosmischen Katastrophen berichtet, die kommen werden und die bereits in der nächsten Generation sich ereignen werden. Er sagt, wahrlich, wahrlich, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Ein ganzes Kapitel voller Szenarien, was passieren wird, es ist wirklich Apokalypse, die Welt geht scheinbar unter. Diese Generation wird es erleben, sagt er. Worte, die sich in dieser Art nur bei Markus finden. Und weil Lukas noch umfangreicher als Markus sie überliefert hat. Die spannende Frage ist, ist es denn passiert? Ist denn diese Apokalypse eingetreten, von der Jesus berichtet hat? Und viele von denen, die aus der Perspektive heute gucken, aus dem 21. Jahrhundert, haben den Eindruck, nein, es hat sich nicht ereignet. Wer aber aus der Perspektive des 1. Jahrhunderts einmal schaut, wird sehen, doch, diese Apokalypse, die Jesus beschrieben hat, die hat sich ereignet. Dieses Volk Israel, das über knapp 1000 Jahre ein eigenständiges nationales Volk war, mit einer eigenen Nation und einem eigenen Staat, dieses Volk Israel hat im Jahre 66 einen großen Aufstand erlebt, wo ein letztes großes Mal Menschen versuchen, gegen die Römer zu kämpfen und den Kampf verlieren. Im Jahr 70 geschieht das Unfassbare, dass sich nämlich diese Worte Jesu für die Juden erfüllen werden. Infolge des Aufstandes von 66 nach Christus haben sich die Römer entschieden, die Stadt Jerusalem zu schleifen. Sie haben einfach die Nase voll. Für sie sind diese Israeliten die Pest, wie Läuse, die man zertreten muss. Und die einzige Möglichkeit scheinbar mit diesem Volk umzugehen, ist es komplett auseinanderzunehmen, es zu zerstören. Und so entscheidet sich der römische Kaiser, Jerusalem soll geschleift werden und er gibt den Befehl, dass man diesen Tempel, in dem die Juden ihren Gott anbeten, von diesem Tempel soll nichts mehr stehen bleiben. Bis auf den heutigen Tag ist es so. An diesem Tempel in Jerusalem, findet sich nur die Grundmauer. Nur noch wirklich Fundament. Nichts anderes mehr. Für Israel war das der größte Verlust, der überhaupt möglich war. Nicht nur, dass die Stadt zerstört ist und wieder ganz viele Israeliten deportiert wurden, das gehört ja schon fast zur Geschichte Israels dazu. Der Tempel ist kaputt, hinüber. Es gibt ihn nicht mehr. Dieser Tempel, der schon einmal zerstört worden war unter Nebukadnezar, der wieder aufgebaut wurde im 4. Jahrhundert vor Christus, mit Hilfe auch der Assyrer. Dieser Tempel ist hinüber. Die Stadt ist geschleift und wieder einmal sind die oberen 10.000 hinweggeführt in die Verbannung. Und sie werden tatsächlich nicht wiederkommen. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Die Geschichte des Volkes Israel hat im Jahre 73 dann den tragischen letzten Höhepunkt. 970 Personen unter der Leitung von Eleazar ben Jair verschanzen sich in der Bergfestung Masada und werden von den Römern belagert. Diese 970 Personen, denen stehen 15.000 römische Legionäre gegenüber. Ein Verhältnis, das sich ganz erschreckend ist. Denn bei den 970 Personen waren auch Frauen und Kinder dabei. Und nach einer längeren Belagerungszeit, wo auch deutlich wird, die Römer bauen einen Turm aus Stein, eine lange Rampe, wo klar ist, es dauert vielleicht eine Woche oder zwei, dann ist die Rampe und der Turm so hoch, dann werden sie diese Burg erobern. Das ist auch eine tolle Perspektive. Perspektive, ne? Wenn man so sich verschanzt hat mit seinen 900 Leuten und man sieht 15.000 da im Tal und die bauen diese Rampe, die jeden Tag ein bisschen höher wird. Und ich kann runtergucken und zählen und denken, okay, wie lange dauert es noch, bis sie drin sind und wie wird es uns ergeben? Die Juden entscheiden sich zu einer letzten Verzweiflungstat. Sie entscheiden sich, lieber ein Ruhm voller Tod als ein Leben im Elend. Sie losen unter sich einige Personen aus, die die Aufgabe haben, ihr dann mit dem Schwert zu töten. Und am Ende sich selber. Und als die Römer dann die Burgmassen da endlich gestürmt haben, finden sie außer 3, 4 Frauen mit Kindern, die sich versteckt haben, nur noch Tote. Das Jahr 73. Wenn man den Text, den Jesus dort uns überliefert, in Lukas 21 liest, aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts, dann denkt man vielleicht plötzlich, das ist doch alles nicht gekommen. Wenn man diesen Text liest mit den Augen eines Juden am Ende des 1. Jahrhunderts, dann werden wir sagen, doch, es ist gekommen. Das Volk Israel ist zerstreut. Die Nation Israel, die gibt es nicht mehr. Und sie wird über Jahrhunderte, aber Jahrtausende auch als Nation nicht existent sein. Es dauert 1900 Jahre, bis das Unglaubliche und Unfassbare geschieht, als 1948 das Land Israel, die Nation Israel wieder aufsteht. Nach fast 1900 Jahren Verstreuung über die ganze Welt findet ein Volk, findet eine Kultur wieder zusammen und sie bilden einen neuen Staat. Das ist etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Dafür gibt es kein anderes Beispiel in der Weltgeschichte, dass eine Kultur, ein Volk, das über so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende komplett zerstreut war, sich nicht aufgibt, nicht ausgelöscht wird, sondern so viel Kraft, so viel Energie hat, dass nach einer unglaublich langen Zeit etwas Neues geschieht. Das, was dort im Zionismus in Wien begonnen hat, um 1880, 1890, hat sich fortgesetzt. Die Idee, dass dieses Land Israel wieder ein Land werden soll, in dem Menschen, in Juden leben, ist so lange nicht geträumt oder nicht geglaubt worden. Aber dann irgendwann in einem Widerruf in Wien ist ein Jude, der sagt, wir brauchen wieder eine Nation. Wir müssen wieder eine Heimstätte haben für uns Juden. Ein eigenes Land, in dem wir leben und regieren. Eine Apokalypse wird von Jesus beschrieben. Für die Juden findet sie statt. Und dennoch geht die Geschichte weiter. Die Geschichte endet eben nicht und das Volk wird nicht zerstreut. Sondern es steht auf, scheinbar aus Ruinen und gründet einen neuen Staat. Es ist ganz erstaunlich, wie viel Gewicht übrigens in das Judentum oder auch das Land Israel in unserer Wahrnehmung hat, wie viel wir davon wissen und kennen und wie häufig das Thema ist. Habt ihr die Idee, wie viel Bewohner der Staat Israel hat? Nach der Wagner-Prognose. 6 Millionen. Habt ihr mal eine Idee, wie groß die Stadt Jerusalem ist? 700.000. Das ist ungefähr die Größe von Bremen, würde ich sagen, ne? Ein bisschen größer, aber nicht viel. Berlin hat 3,8 Millionen. Das heißt, in Berlin alleine leben fast, also 2/3 der Menschen, die im gesamten Land Israel überhaupt beheimatet. Dann merkt man vielleicht noch einmal die Verhältnismäßigkeit. Dass also die wenigen Menschen, wenn man mal einmal guckt, doch eine große Bedeutsamkeit haben. Und das alleine finde ich Mut macht. Weil es aber auch deutlich macht, dass Größe, dass eine Zahl an Menschen, die eine Idee haben, überhaupt keine Bedeutung spielt im Reich Gottes. Wir haben ja manchmal auch die Angst, wenn wir an Gemeinde denken oder Zukunft denken, die Gemeinde wird kleiner oder Menschen gehen. Ich glaube, einer der ganz wichtigen ersten Punkte ist immer wieder wahrzunehmen, dass es nicht darum geht, wie groß eine Gemeinde ist, sondern wo die Gemeinde sich nähert. Wo ist sie angebunden? Vor einigen Wochen hatten wir einen Gottesdienst, wo Elfriede Damm, die noch im Krankenhaus liegt und herzlich grüßen lässt, ein Bild brachte von dem Weinstock und den Reben. Und dass das Entscheidende nicht die Reben sind, sondern dass die Reben am Weinstock hängen müssen. Und dass die Kraft aus dem Weinstock nicht in den Reben wohnt. Und dass gerade dann eben, wenn man auch die Reben unterschneidet im Herbst und Winter, der Weinstock umso kräftiger diese kurzen Stummel überbleiben, seine Kraft geben kann, wenn im Frühjahr, im Mai die Reben ausfallen. Und es ist beeindruckend, es zu sehen, wie aus einem kleinen Stück das noch zu sehen ist. Und man denkt, da wird doch nie wieder was. Eine kraftvolle Rebe und viele kraftvolle Reben werden, mit denen am Ende des Sommers wunderbare Trauben hängen. Und je mehr kraftvolle Trauben der Winzer haben will, desto kraftvoller wird er seinen Weinstock zurückschneiden, bis wirklich auf den Weinstock und einige wenige kurze Zweige, in denen früher die ganze Kraft hineingehen wird. Das ist eine der wichtigsten Grundperspektiven, mit denen ich dieses neue Jahr hineingucke. Einer der Grundgedanken, mit denen ich das Jahr 2010 sehe. Die Frage, wo ist meine Quelle? Wo nähere ich mich? Woher bekomme ich meine Kraft? Und wohin geht mein Fokus? Wohin geht meine Energie? Wenn Miriam einen Text herausgesucht hat über das Gebet, dann gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die im Griechischen und im Hebräischen das Thema Gebet ausmachen. Und eine ganz entscheidende Sache beim Thema Gebet ist, dass in all diesen Begrifflichkeiten es um die Ausrichtung geht. Um eine Haltung geht, die ich dem Leben, die ich Gott gegenüber habe. Der Text, den William Boston unterpasst, ja auch dann wunderbar zum Neujahr. Ne? Hütet euch, dass eure Herzen nicht besperrt werden mit Fressen und Saufen. Weihnachten, Silvester. Und mit täglichen Sorgen. Und dass dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Also beides ist enthalten. Das mit dem Fressen und Saufen. Und es gibt genug Menschen, die haben tatsächlich keine andere Lebensperspektive mehr. Für die ist Leben Hedonismus. Lass mich schöne Dinge erleben. Schöne Frauen, schöne Autos, fressen, saufen und dann ist gut. Denn danach kommt nichts mehr. Es gibt genug Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, die leben genau mit dieser Perspektive. Das ist das, was sie im Leben als Ziel sehen. Das ist das, was sie nährt und was sie treibt. Nämlich die Bedürfnisbefriedigung als Mittelpunkt ihres eigenen Lebens. Weil sie andere Werte, Ziele und Ideale nicht für sich erkennen können. Und Jesus macht deutlich, das ist gefährlich, wenn das passiert. Wenn Fressen und Saufen, also die Bedürfnisbefriedigung primärer Triebe unserer Mittelpunkt ist. Aber er macht deutlich, genauso problematisch wird es, wenn wir uns täglich sorgen. Und damit meint er nicht die Vorsorge, sondern ein Begriff Merimna, der ist tatsächlich das tiefe sich sorgen und grübeln. Aber eine Art von Grübeln, wo klar ist, es wird keinen Ausgang finden, denn am nächsten Tag gibt es eine neue Sorge. Jesus macht deutlich, dass diese beiden Haltungen der primären Bedürfnisbefriedigung als zentraler Mittel des Lebenspunkt und die Frage des Sich-Sorgens Dinge sind, die nicht gut für uns sind. Und dann kommen Dinge über uns wie ein Fallstrick. Der Fallstrick, von dem hier die Rede ist, meint übrigens die kleine Schnappfalle, die Menschen in Israel benutzten, um Vögel zu fangen. Das heißt, es ist ein kleines Netz und sobald der Vogel in einen halb gebildeten Raum hineingeht, aus dem man nicht raus kann, schnappt von der Seite ein kleines Netz hoch und der Vogel ist gefangen. Er könnte es sehen, der Vogel, wenn er dafür eine Wahrnehmung, wenn er dafür eine Sensibilität hätte. Aber Vögel sehen das nicht. Sie nehmen es nicht wahr. Sie nehmen es nicht einmal für sich wahr, wenn der Vogel vor ihnen, den sie gesehen haben, in dieser Falle gefangen wurde. Sie werden genauso wie der Vogel zuvor reintappen, wenn darin in den Tappen total liegt. Und Jesus sagt, man lebt nicht so. Seid Menschen, die auf eine andere Art und Weise achtsam sind. Betet. Seid alle Zeit wach und betet, damit ihr stark werdet. Dann dachte ich mir, wunderbar, hier steht doch garantiert, pro solchem Mai, das heißt eine Art des Betens vor Gott, dass als Haltung tatsächlich 24 Stunden am Tag möglich ist. Nicht das Beten, wo ich die ganze Zeit rede. Das alleine wird auch dann im Lebensunterhalt sehr schwierig, es sei denn, ich mache es zur Profession. Aber dieses Wort der Haltung Gott gegenüber steht hier nicht. Sondern es findet sich ein Wort, im Griechischen nennt es sich Deomai und im Hebräischen Shannan. Das heißt so viel wie um Gnade flehen. Diese Art von Gebet bezeichnet das und die Haltung, mit der Esther den König anfleht. Jakob den Engel anfleht. Theomai, das heißt, ein Beter bittet Gott um Erbarmen. Der Beter versucht, Gottes Zorn durch sein Flehen zu besänftigen, gerne begleitet von Opfern und der Bereitschaft der Abkehr von Sünde. Also ein Flehen, ein Rufen im Gebet zu Gott, mit einem klaren Gegenüber, das ich anrede, und einem klaren Thema, das ich benenne. Das ist der Fokus, den Jesus hier hat. Dass er zu den Jüngern sagt, seid wie Menschen, die eine klare Adresse haben, an die sie sich wenden, mit einer klaren Bitte, die sie benennen. Was dadurch passiert, ist in jedem Falle hilfreich. Ich schaue weg von mir hin zu jemandem, der mir hilft. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Herrn. Es sind solche Psalmen, die genau diese Grundidee des Shanan, dieser Art des Gebetes, aufnehmen und widerspiegeln. Dass Leute sagen, ich muss das nicht selber tun. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich alles aus eigener Kraft mache, sondern ich habe jemanden, den ich anbieten kann, den ich bitten kann, den ich flehen kann. Es ist enorm hilfreich für viele Menschen, wenn sie sich selber eingestehen dürfen, dass sie nicht alles aus eigener Kraft machen müssen. Und dass sie auch gut daran tun, es nicht zu versuchen. Sondern wenn sie selber sagen, ich sehe meine Möglichkeiten, ich sehe meine Grenzen, ich sehe meine Schwächen und ich flehe Gott an, mir beizustehen. Und dass das funktioniert, das zeigt die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und was die Geschichte aber auch zeigt, ist, dass das nicht funktioniert, wie wir es gerne hätten. Dass nämlich Gott unsere Gebete nicht so beantwortet, wie wir es gerne wollen. Und wenn meine Kinder mich anflehen, Papa, Papa, gib mir Süßigkeit, gibt es Punkte, wo ich diesen Wunsch nicht erfülle. Und nicht, weil ich die Kinder nicht leiden kann oder weil ich sie ärgern will, sondern weil es an dieser Stelle die Süßigkeit nicht passt und nicht gut wäre. Aber zu einem späteren Zeitpunkt das Bedürfnis sehr wohl befriedigt werden soll. Und wer das auch lernt, sein Gebet, sein Flehen vor Gott zu bringen, aber auch bereit ist, das anzunehmen, dass Gott entscheidet, wann und wie er uns begegnet und unsere Gebete beantwortet, dann kann es eine runde Sache werden. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Das ist die Jahreslosung 2010. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Und ebenso wie dieser Vers, den ich zuvor gelesen habe, mit dem allzeit wach zu sein und zu beten, geht es darum, dass wir selber verstehen müssen, dass wir entscheiden. Dass wir diejenigen sind, die in unserem Leben Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die wir treffen, auch Konsequenzen haben. Wir entscheiden, was gilt. Wir entscheiden, woran wir glauben. Wir entscheiden, was sein soll und was nicht sein soll. Es ist nicht das Schicksal, es sind nicht die anderen, es sind wir selbst. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Wie viele Menschen kenne ich, wie viele Gespräche habe ich erlebt im letzten Jahr, in denen ich Menschen begegnet bin, die gesagt haben, die Geschichte mit Gott, weißt du was? Ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. Weißt du doch auch? Dass man dir nicht beweisen kann und dass es genug Beispiele gibt, also auch die deutlich machen, man kann so denken, man muss das aber nicht. Und was ich dann auch gerne antworte, ist, dass ich sage, ja, die Entscheidung, ob ich an Gott glaube oder nicht, ist eine ganz persönliche, ganz eigene Entscheidung. Und sie ist keine Entscheidung, die geschah in einer Übermacht der göttlichen Präsenz in meinem Leben, in der ich mich unterworfen habe und gesagt habe, ja Gott, jetzt glaube ich. Bei mir jedenfalls war das so nicht. Sondern ich habe tatsächlich mich ganz bewusst entschieden, weil ich gemerkt habe, dass diese Entscheidung gut für mein Leben ist. Da war keine große Stimme, die vom Himmel rief, Volker, auf, du gehörst zu mir, bekehre dich. Habe ich alles nicht erlebt und auch nicht gebraucht. Es gibt Menschen, die brauchen es vielleicht auch, oder die erleben es auch. Aber das ist, glaube ich, nicht das Maß der Dinge. Sondern ich habe bewusst eine Entscheidung getroffen, weil ich als 16-, 17-Jähriger mich gefragt habe, wie lebe ich eigentlich? Wie will ich leben? Was soll in meinem Leben an Maßstäben, an Werten gelten? Und Und ich war ein Mensch, der zu Hause davon nichts mitbekommen hat. Meine Eltern haben komplett übersehen, dass es für Kinder auch gut ist, ihnen Wert zu vermitteln, ihnen Normen anzubieten. Das haben meine Eltern überhaupt nicht getan. Ich bin auf der Straße groß geworden als suchender Mensch, der geguckt hat, was ist denn so im Leben möglich. Und ich habe mich bewusst entschieden. Glaubt an Gott. Glaubt an mich, sagt Jesus. Und er lehrt uns damit ein, genau das zu tun. Er lehrt uns damit ein, selber zu entscheiden, wie wir unsere Perspektiven setzen. Bei der Vorbereitung der Predigt kam ich im Gedanken an das Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geworden. Und merke nochmal so, dass das für mich so der Klassiker ist zum Jahreswechsel, zum Jahresübergang. Und eine so vertrauensvolle Haltung ist, die in diesem Gebet deutlich wird. Zeitgleich, das fand ich ganz spannend, bin ich bei iTunes, also mit einem Konto, nicht alle kennen das, aber es ist eines der Musikbörsengeschichten im Internet und die boomen ziemlich. Und iTunes hat also allen, die irgendwie in deren Verteiler drin waren, einen 12-Tages-Gutschein geschenkt. Das heißt, 12 Tage kriegt man beim iTunes Store online irgendetwas geschenkt. Ein Video, das man sich runterladen kann, ein Lied, das man sich runterladen kann, ein Spiel, das man sich runterladen kann, für umsonst. Heute Morgen war es ein Musikstück der Gruppe Glashaus. Kennt jemand? Ja. Und was für ein Lied haben die kostenlos angeboten? Was für ein Lied wird gerade 1,5 Millionen Mal in Deutschland kostenlos runtergeladen? Von guten Mächten wunderbar geboren. Bei der Moses Telham, der diese Gruppe leitet und der das also macht, das ist ein ganz frommer Mensch. Und der dieses Gebet von Dietrich Bonhoeffer wiederentdeckt und lässt das nun singen. So wie eben Glashaus singt, du kommst auf dieses Musikstück. Aber ich fand das toll, weil da hat sich für mich was geschlossen. Ich bin bei einer Predigtvorbereitung und auf einmal erlebe ich so ganz und gar säkulare Musik, wie man so sagen könnte, bei Menschen, die genau dieses Thema, dieses Gedanken aufnehmen. Und auf der Internetseite von 3P, der Produktionsgruppe, wo dann Moses dann auch aktiv ist, schreibt er, hey, das ist wichtig, das muss man hören. Das muss mal gesagt werden, dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer muss bekannt werden. Das schafft er vor allem. Wenn man dann bei iTunes die Bewertung anguckt, ist auch hübsch. Es gibt Leute, die sagen, wow, endlich mal sowas. Und es gibt Leute, die sagen, dieser fromme Schrott, was soll denn dieser Blödsinn? Das heißt, es polarisiert wunderbar und es lohnt sich wirklich, die Kommentare mal durchzugucken. Und als ich das dann auch las, dachte ich mir, guck mal, so trifft jeder seine Entscheidung. Jeder von den Leuten, auch die da irgendwie in ihrem Kommentar geschrieben haben, hat aus seiner Perspektive seine Haltung gezeigt. Aber es sind einfach auch viele Menschen, die kein Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber die Frage, was Leben bedeutet, die Frage, ob wir ins Nichts geworfen sind, die Frage, ob wir, wenn wir dereinst einmal unseren letzten Herzschlag erleben und dann das Licht ausgeht, ob dann in einer anderen Ecke das Licht wieder angeht, das ist eine Frage, mit der sich alle auseinandersetzen müssen. Wenn ich wüsste, wer ich bin, wenn ich ging und wüsste, wohin, wenn ich käme und wüsste, woher, ob ich dann wohl fröhlicher wäre, das ist ein Teil eines Gedichts von Matthias Claudius. Ein Thema, das die Menschheit bewegt. Und ein Text, den ich bis zu dieser Stelle auch an Berliner Künstler namens Mario Hene in seinen Liedern noch verarbeitet hat. Was aber Mario Hene dann seinen Hörern unterschlagen hat, ist der Rest des Gedichts. Denn da schreibt Matthias Claudius: Und da mir mein Sein so unbekannt, leg ich es ganz in Gottes Hand. Und Glaube ist eine Parallelität. Wir treffen die Entscheidung. Wir sind diejenigen, die eben sagen, bis hierhin zitiere ich ein Gedicht und der Rest interessiert mich nicht. Oder ob ich sage, ich gehe auch einen Schritt weiter und frage, was bedeutet das vor Gott? Welche Konsequenz hat das für die Entscheidung, die ich treffe? Am Anfang haben wir eine Präsentation begonnen, ne? Unüberhörbar laut. Das war, glaube ich, die oberste Grenze an Lautstärke, die wir bei Präsentationen im Gottesdienst angelegt haben. Und sie war neu. Ein neues Jahr mit einer neuen Präsentation. Haben natürlich auch alle wiedererkannt, das Lied, ne? Das nicht fromm ist. Das Lied, das wir gehört haben, kommt von der Gruppe Silbermond. Und hat den Titel Irgendwas bleibt. Und ich habe dieses Lied gehört vor langer Zeit und immer wieder gedacht, das ist ein so fragendes, eigentlich frommes Lied, daraus müssen wir eine Präsentation machen. Das sind nämlich genau die Themen und die Gedanken, die Menschen bewegen. Ob nun die Millionen Menschen, die die Musik von Glashaus hören werden und dieses Lied dann auch von Dietrich Bonhoeffer, von wunderbaren Unmächten, von guten Mächten wunderbar geworden, hören werden. Oder eben Menschen, die das Lied hören von Silbermond. Das sind immer die gleichen Fragen, die Menschen haben. Und in unseren Gemeinden und Kirchen haben wir das echt voll begriffen. Ne? Haben wir das voll drauf, dass wir diejenigen sind, die Antwort geben können. Ne? Sind wir auch so ganz und gar aktiv, so anderen das mitzuteilen und ihnen zu sagen, übrigens, hey, wenn du so die typischen Fragen des Lebens hast und überlegst, ob es eine zweite Hälfte gibt, dann könnte ich dir sagen, ja, gibt's. Wir haben hier eine, die wir anbieten können. Und wir haben auch die Möglichkeit, das mit Worten zu tun, die du verstehen kannst, die du nachvollziehen kannst, mit Begriffen und Gedanken, die wirklich deine Themen sind. Das ist die Aufgabe von Gemeinden und Kirchen in diesem Jahr der Stille 2010. Zu kapieren, dass überall in dieser Welt Menschen fragen. Und die Antwort lautet, glaub. Triff die Entscheidung, an Gott zu glauben. Triff die Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben. Und dann wirst du gute Erfahrungen machen, weil sich dadurch deine Perspektive verändert. Und wenn du an der Stelle jemand bist, der vielleicht einen sehr starken eigenen Anteil hat, ich will die Regeln bestimmen, dann kann es ein doppeltes Problem geben, weil nämlich Gott nicht die Regeln bestimmen lässt, sondern sagt, ich würde die gerne selber bestimmen. Und er wird nicht so handeln und so antworten, wie wir es wollen. Und dann sind Menschen enttäuscht und ziehen sich zurück, weil sie sagen, Gott hat nicht geantwortet. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber wir haben mehr gezwungen, mehr erwartet, als wir bekommen können. Als Eltern müssen wir das verstehen. Und es gibt Menschen, für die ist das ganz unerträglich, an Gott zu glauben, weil das bedeutet für sie Kontrollverlust. Das bedeutet, die Kontrolle abzugeben an ein Wesen, das ich aber nicht kenne. Das für mich nicht klar ist. Und das ungefähr so für mich schlimm sein kann, wie in ein Flugzeug zu steigen und die gesamte Kontrolle an einen Piloten abgeben zu müssen. Und da hinten zu sitzen und nicht bestimmen, nichts machen zu können. Diese Personengruppen, die haben Probleme. Wenn es darum geht, Gott zu vertrauen und an Gott zu glauben. Aber sie haben, böse gesagt, auch keine Alternative, als sich diesen Fragen und den eigenen Nöten des Lebens zu stellen und dann getragen zu werden in einer sozialen Gruppe von Menschen, die glauben, und dann festzustellen, dass das gut ist. Dass das gute Entscheidungen sind, an Gott zu glauben und sich an ihm auszurichten. Ausgerechnet jemand, der überhaupt gar nicht fromm ist, nämlich der deutsche Philosoph Nietzsche, hat das auf einen Punkt gebracht, der mit einer ganz anderen Erfahrung wunderbar zusammenpasst. Was ich im letzten Jahr, vor zwei Jahren, sehr froh entdeckt habe, ist das Gebet der liebevollen Aufmerksamkeit der Jesuiten. Ein Gebet, das am Abend eine Viertelstunde Zeit nimmt, wo jemand den Tag an sich nochmal Revue passieren lässt. Und dann sich ganz bewusst darauf einstellt, dass Gott gegenwärtig ist. Und mit diesem Gedanken, mit dieser Wahrnehmung an Gottes Gegenwart zu glauben, dir zu vertrauen, den Tag noch einmal an sich vorbeigehen lässt. Und guckt, welche Themen des Tages tauchen auf einmal vor meinem inneren Auge auf. Und welche Themen sind auf einmal gar nicht mehr groß, sondern ganz klein. Und in einem zweiten Teil, in diesem Gebet, wo ich noch einmal mich auf Gott konzentriere und im Vertrauen auf seine Gegenwart, kommt dann noch einmal der morgige Tag, der auch vor meinem inneren Auge angekommen ist. Was hat das mit Nietzsche zu tun? Was die Jesuiten in diesem Gebet, in dieser Haltung wunderbar verstanden haben, ist, dass ich nicht mehr Mittelpunkt meines Lebens bleibe. Dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich bin das Maß der Dinge, ich bin der Nabel der Welt. Wir haben das Problem, dass wir durch unsere beiden Augen in die Welt gucken. Dass wenn wir uns drehen, wir feststellen, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Ich drehe mich um mich. Und viele Menschen leben aber genau so, mit einer solchen Haltung, als seien sie das Maß der Dinge, als seien sie der Mittelpunkt. Und ganz viele Dinge verzehren in unserer Wahrnehmung, wenn wir so denken, wenn wir so leben, wenn wir so die Welt sehen. Und dann lohnt es sich, aus einer Situation einmal herauszutreten. Genau das passiert in diesem Gebet, dass nämlich jemand von sich selber weg sieht auf Gott hin. Und durch diesen Perspektivwechsel, das bis dato erlebt, er eine völlig neue Perspektive bekommt, die es sich lohnt anzugucken. In der ganzen Beratungs- und Therapiearbeit wird das auch gerne gemacht, indem man nämlich in eine distanzierte Rolle geht. Indem man sich selber mal von außen anguckt und aus einer Beobachterposition sich selber wahrnimmt und sieht. Und siehe da, auf einmal sieht das Ganze völlig anders aus, wenn ich mal aus mir selbst heraustrete. Und die Steigerungsform der Beratungsarbeit ist die sogenannte kosmische Perspektive. Das heißt, dass ich nicht nur mal raustrete und von außen gucke, sondern den letzten, hintersten Punkt des Raumes gehe, ja, vielleicht noch einen Stuhl hinstelle und mir dann vorstelle, ich gucke von einer anderen Ecke des Universums, ob mein Hier-So-Sein heute und hier. Und die erstaunliche Variante, die sich dann immer wieder zeigt, ist, dass mein bisheriges Problem, das so groß und so elementar war, so wichtig schien, auf einmal ganz nichtig und ganz klein ist. Reinhard May hat es gesungen über den Wolken. Diese kosmische Perspektive macht mal etwas deutlich, was wichtig ist für unser Leben. Und es war eben dann Nietzsche, der gesagt hat, bei all dem, was Menschen meinen, an Leid, an Elend, an Unglück in ihrem Leben zu haben, ist es wichtig, dass sie einmal die kosmische Perspektive einnehmen und von ganz außen einmal zu gucken, wie anders mein Leben und mein Hiersein aussieht, wenn ich einmal von der anderen Ecke des Kosmos gucke. Letztlich gesehen ist das eine geistliche Haltung. Wenn wir so beten, wenn wir ein Gebet wie das der liebevollen Aufmerksamkeit praktizieren und leben, dann haben wir damit eine gute Haltung im Leben und Gott gegenüber. Und wir werden frei. Und noch einmal, es ist nicht so, dass Gott uns dafür erst erschlagen muss, dass die große Stimme vom Himmel oder von wo auch immer kommen muss, dass nicht erst ganz faszinierende Dinge passieren müssen und uns begegnen müssen, sondern es reicht einfach zu sagen, das ist eine gute Entscheidung. Es ist gut, an Gott zu glauben. Es ist gut, an Jesus zu glauben. Es ist gut, Gott zu vertrauen. Nicht nur Glauben, nicht nur Kopf. Es ist gut, mich ihm zu nähern, ihn zu suchen und nach seiner Gegenwart zu fragen. Weil es mein Leben positiv verändert. Es bekommt Kraft. Es bekommt Möglichkeiten, die ich sonst nicht hätte. Und ich mache Erfahrungen, die ich nur machen kann, weil ich offen bin dafür. Die Leute, die bei iTunes, bei den Kommentaren so böse Sachen geschrieben haben, über das Gedicht von Bonhoeffer, von Glasmaß, die tun mir leid. Weil sie sich selber eine Tür zugemacht haben, eine Erfahrung zu machen mit einer Haltung, mit einer Erfahrung, die so wertvoll ist, die so wunderbar ist. Das tut mir leid, dass es denen nicht möglich ist und dass sie böse, hässliche Kommentare schreiben. Aber es macht noch einmal mehr deutlich, wir treffen die Entscheidung. Wir. Nicht das Leben, nicht der Kosmos, nicht Gott. Wir treffen sie. Oder wir treffen sie nicht. Dann lasst uns fressen und saufen. Oder uns in unseren eigenen Sorgen zerfleischen. Oder lasst uns zu Menschen werden, die sagen, ich habe Themen und die nenne ich Gott. Ich sage sie. Ich bitte ihn, mich dabei zu beteiligen. Und ich bin ein Mensch, der mit offenen Sinnen lernen will, wahrzunehmen, was wahrzunehmen ist, wenn ich offen bin. Und dabei die Erfahrung machen kann, dass mir überall in dieser Welt, in Beziehungen, in den Dingen, die ich lebe, Gott begegnen kann, wenn ich meine Sinne dafür. In diesem Sinne freue ich mich auf das Jahr der Stille. Freue ich mich auf das Jahr 2010 der Bethania-Gemeinde. Wir haben schon 111 Jahre Gemeindegeschichte, die an der Wand hängen. In diesem Jahr schreiben wir weiter Gemeindegeschichte. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von uns dabei sind, die sagen, ich treffe eine Entscheidung für dieses Jahr, in diesem Jahr, und dies gut für mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns dabei auch gelingt, andere mit einzuladen, um ihnen deutlich zu machen, dass die Fragen ihres Lebens einen zweiten Teil haben, den sie vielleicht noch nicht wahrgenommen haben, der aber die Lösung und die Antwort für die Fragen sein kann, die diese Menschen bislang quälen oder eben ohne Antwort leer zurücklassen. Ich träume von einer Gemeinde im Jahre 2010, in dem wir kraftvoll am Weinstock hängen und die Reben, die da sind, kraftvoll fruchten. Amen. Statt eines Gebetes lese ich das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Geschrieben im Konzentrationslager Flossenbürg 1944, wenige Wochen vor seiner Hinrichtung. Mit dem Wissen, dass er wohl dieses Konzentrationslager nicht mehr findet. An guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wir uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, an deiner Kinder hohen Lobgesang. Amen.